500 Jahre Reformation. Bayern 2 begleitet das Jubiläumsjahr.
Dr. Martinus Luther, eure Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen hat uns tief bewegt und lässt
mein
uns
auch Name ist Martin Luther. Ich habe entdeckt, dass Gott nicht der ist, für den ich ihn mein Leben lang hielt.
Luther in aller Munde, wen wundert's beim 500-jährigen Jubiläum seiner Thesen? Die neue Lutherbibel in diversen Prachtausgaben, Luther manisch-depressiv im Film der ARD, Luther in Stummfilmkonzerten, auf Wanderwegen, multimedial, ganz aktuell. Vom Lutherpass und Lutherpedia ganz zu schweigen. Da wollen wir im offenen Buch auf Bayern 2 am Palmsonntag nicht zurückstehen. Cornelia Zetsche begrüßt Sie zur Lesung am Sonntagmorgen mit einem fulminanten Luther-Roman.
Dass wir uns irren, ist bekannt. Dass die alten Propheten irren, weil es dem Doktor so vorkommt, ist teuflisch. Der Mönch lehrt zur Trennung. Wer hat ihn berufen?
Ich habe gesündigt, die Sünde zeige ich an. Um den Mond sah ich Kelche im Glanz des Herrn. Bei Tage sah ich am Firmament Könige, deren Krone vom Haupt fiel und auf der Erde zerspellte.
Das muss man sich erst mal trauen, in die Haut des Mönchs und Reformators zu schlüpfen, der als Theologieprofessor in Wittenberg wirkte. Für den Bibelübersetzer und Spracherneuerer Luther eine eigene Sprache zu entwerfen, ganz schön mutig. Feridun Saymoglu, der Künstler und deutsche Dichter türkischer Herkunft, der schon mit seiner Othello-Übersetzung das Münchner Theaterpublikum provozierte, der in seinen Anfängen 1995 die Kanak-Sprache entwarf und sich mit jedem Roman neu erfindet, hat's riskiert und skizziert Luthers Zeit als Junker Jörg auf der Wartburg, als er auf Anregung Melanchthons seine Bibelübersetzung begann, in Schutz und Haft des sächsischen Kurfürsten Friedrich, bei Saymoglu bewacht vom Landsknecht Burkhardt. Ein Kammerspiel, anno 1521-22, ein Dialog, wir hörten es gerade schon, von existenzieller Wucht, getragen vom sprachlichen Furor eines Feridun Saymoglu. Willkommen im offenen Buch auf Bayern 2.
Hallo.
Evangelio heißt Ihr Lutherroman, der gerade passend zum Jubiläum erschien. Sie sind der Sohn türkischer Eltern, liberal-muslimisch erzogen. Warum und seit wann lesen Sie die Bibel?
Mit 10 habe ich damit angefangen. Natürlich wurde ich für ein problematisches Kind gehalten. Ich sollte doch bitte schön Abenteuerromane lesen, aber ich war in der Bibliothek sehr, sehr häufig und die Frau Bibliothekarin wollte mich auch wirklich davon abbringen, aber ich stürzte mich auf die Bibel. Was ein Wortrausch, was für schäumende Worte, was für ein Braus. Ich war begeistert. Es fing mit 10 an und ich kann wirklich ohne Übertreibung sagen, ich habe die Heilige Schrift bislang vielleicht 30, 40 Mal gelesen. Es war insofern kein Neuanfang.
Luther ist eine extrem schillernde Gestalt, das wissen wir. Ein Reformator einerseits, der die Bibel für Bürger lesbar machte. Ein Spracherneuerer, der auf der Basis des Mitteldeutschen eine neue Schriftsprache erfand. Ein Berserker, der gegen Juden und Bauernaufstände wütete. Was ist er denn für Sie?
Ich muss mit dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 8, antworten. Da sagt der Heiland ungefähr, man dient Gott nicht, wenn man ihm mit den Lippen Ehre erweist, sondern nur, wenn man ihn auch im Herzen ehrt. Diese Art der Gottesanrufung strebte Luther. Man kann zu Recht ihn anzweifeln, vor allem den späten Luther, aber ich glaube, es wäre ein Fehler, seine Frömmigkeit zu unterschätzen. Das ist ja für mich in erster Linie ein Gottesmann, der sich gequält hat, der es sich nicht leicht gemacht hat. Und ich, der ich ja auch versuche, in jedem Buch mich aufzulösen, fand eine Verwandtschaft. Und es fiel mir natürlich nicht leicht, aber nach einigen Monaten der Recherche konnte ich das Eigentümliche in Luthersprache in meiner Eigenwörtlichkeit übersetzen, verdolmetschen.
Ihr Roman beginnt am 4. Mai 1521. Luther hat auf dem Reichstag zu Worms den Widerruf verweigert. Er wird mit dem Wormser Edikt ein paar Wochen später für vogelfrei erklärt. Das heißt, keiner darf ihn unterstützen, seine Schriften lesen, gar verbreiten. Kurfürst Friedrich hat immerhin freies Geleit erwirkt. Evangelio schließt dann ihr Buch ein knappes Jahr später im März 1522. Also es umfasst diese Zeit auf der Wartburg. Warum gerade dieser Aufenthalt?
Ich habe mich für diese Zeit auf der Feste Warte entschieden, weil hier im Grunde genommen der größte innere Kampf von Luther stattgefunden hat. Er ist verborgen in der Zelle, er steckt fest, ihm ist die Freiheit genommen und sein Heil, seine Rettung, seine Erlösung findet er in der Übersetzung. Und da hört das Buch auch auf. Ich wollte auch in aller Bescheidenheit ein Psychogramm zeichnen, um mit heutigen Worten zu sprechen. Ich wollte Luther ausweisen als einen, dem es nicht um billige Effekte ging, da es um die Heiligkeit des Heilands geht. Es ist seine Suche, es ist seine Zerknirschung auf dieser Burg und nur so konnte er dann erlöst werden durch die Übersetzung.
Kirchentreue, religiöse Menschen werden erstaunt sein, welcher deftige Luther einem da entgegenkommt. Aber Ihr Roman wirft nicht nur einen Blick auf Luther, sondern sehr stark auf seine Zeit, auf Seuchen wie die Pest, auf Armut, Aberglauben. Ganz interessant, die Verführbarkeit des Volkes, auf Sensationsgeber, Hinrichtungen etwa. Worauf kam es Ihnen da an? Wie haben Sie recherchiert?
Ich habe sehr bald nach der Lektüre von vielen Büchern, Sachbüchern, sehr bald dann doch entdeckt, dass es damit kein Bewenden haben kann. Ich bin an die Schauplätze hingefahren und ich wusste so das eine oder andere über das deutsche Spätmittelalter. Ich wusste auch einiges über das Leben damals. Natürlich ist das eine besondere Zeit, denn die Menschen, Frauen und Männer aller Stände, glaubten, sie würden in den letzten Tagen leben und das jüngste Gericht, das würde, wenn nicht morgen, so doch übermorgen stattfinden. Der Himmel reißt ein und der Weltenrichter fährt hinab und dann geht es um die Verdammten und Gerechten. In dieser Angst lebten die Menschen damals. Natürlich wurden die Menschen, die Armen, niedergehalten von Kirche, vom Adel. Und es blieb ihnen mit dem bisschen, was ihnen zum Überleben übrig blieb, es blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf Erlösung zu hoffen. Und diese Erlösung kam vielleicht nicht, es kam der Blutregen, es kamen die Blutregenten. Ich wollte verständlich und sichtbar machen, diese Verworfenheit der Menschen und ihren großen Hunger nach dem erlösenden Wort. Und das erlösende Wort ist nicht nett und schnuckelig.
Die Zeit, die nicht schnuckelige Zeit, spiegelt sich vor allem in Burkhard, dem Landsknecht, der Luther zu bewachen hat. Das ist ein Kaufmannssohn, nicht allzu gebildet, aber lebensklug. Eigentlich die sympathischste Figur, finde ich, im Roman. Sympathischer als Luther. Eine erfundene Figur. Welche Funktion hat er für Sie?
Ich habe mir gedacht, es ist wichtig, um auch diese ganze Zerrissenheit und diesen Streit, diesen Zank zwischen der alten und der sich formierenden neuen Kirche zu zeigen, darf ich nicht hineinwehen in Martin Luther. Und ich habe mich entschieden für den katholischen Landsknecht, denn es fällt ihm nicht ein, trotzdem er im Dienste des Kurfürsten den Verfemten bewacht, es fällt ihm nicht ein, vom Glauben seiner Väter und Vorväter abzufallen. Und er wirft auch ihm vor, dass er spaltet, dem Mönch. Also das erzeugt natürlich eine gewisse Spannung. Er ist keiner, der Luthers Lehre angenommen hat. Aber er muss ihn schützen. Und das zieht sich durch das ganze Buch durch. Er wird auch am Ende keinesfalls niederknien und vor Luther das Haupt beugen, aber beide werden einander verstanden haben.
Ihr Luther und erst recht Ihr Burkhard sprechen eine sehr deftige Sprache. Das klingt erstmal so historisch, ist aber natürlich Ihre Kunstsprache für diesen Roman Evangelio. Wie, Feridun Saimoglu, haben Sie denn diesen Ton entworfen? Sie sprechen auch bei anderen Romanen ja gern von Anverwandlung. Wie war es hier?
Ich habe hier in diesem Falle für das Buch Evangelio die verschriftlichten Tischgespräche von Martin Luther, nicht alle, gelesen. Ich habe die Briefe, die der verschanzte Mönch von der Wartburg schrieb, gelesen, ich habe immer und immer wieder seine Übersetzung der Bibel gelesen und ich kann nur sagen, es ist bei mir so, dass ich allmählich mich auflöse, dass ich in diesen Wochen und Monaten der Anverwandlung, dass mir der Ton kommt, dann setze ich mich hin und ich bin im wahrsten Sinne des Wortes eingestimmt. Ich verliere meine Heutigkeit, ich verliere meine Identität. Sehr seltsam, sehr paradox, denn schließlich bin ich es ja, der das Buch schreibt, aber es ist ein Gefühl von Richtigkeit und Aufrichtigkeit. Für mich natürlich, für meine Verhältnisse habe ich dann bei diesem Buch eines Tages gedacht, jetzt ist die Frist, jetzt ist die Stunde, setz dich hin und schreib das Buch.
Da wünschen wir selbstverständlich gute Erholung. Der Schriftsteller Feridun Saymoglu im offenen Buch auf Bayern 2 mit seinem neuen Luther-Roman. Und wir hören Ausschnitte aus Evangelio mit den Schauspielern Wolfgang Pregler als Luther und Oliver Nägele als Burkhardt.
Hauptmann von Berlepsch, Burgvogt und mein Obriger ruft. Ich tret an zum Bericht. Hab Schloss und Riegel, Tor und Türen geprüft. Bin den Wehrgang abgegangen, hab in dunkle Ecken gestochen. Hab die Eseltreiber arg befragt, ob sich Kerle nach der Feste erkundigen. Hab in die Ledereimer zum Brandlöschen geschaut, prallvoll. Hab es geschmeckt, Wasser ohne verdächtige Beigabe. Sonst hätte ich längst gekotzt oder wär brüllend verreckt. Der Hauptmann entlässt mich. Ich schreit zum Tor. Der Wächter Schrotter und der Wächter Herwig senken die Spieße. Ich zeig ihnen das Losungszeichen. Sie bleiben wachsam. Ich flieh zu den Niederen, die heimliche Reden führen. Eisenach ist Pfaffennest. Es gibt viele wackere Streiter meines heiligen Vaters. Ich hör, Martins Ketzersekte druckt fliegende Schriften, die Gelehrten lesen sie uns vor. Hat der abtrünnige Frater in der Biblia einen Übungssatz entdeckt? Gerecht durch den Glauben, was soll das heißen? Dass wir uns irren, ist bekannt. Dass die alten Propheten irren, weil's dem Doktor so vorkommt, ist teuflisch. Der Mönch lehrt Zertrennung. Wer hat ihn berufen? Ich höre die Schinder, die Lohgerber, die Riemer reden. Luther ist der Finger in den Himmel, der Aufstand der Erde. Die Herren fluchen. Ihn gibt es nicht. Er ist der Lichtschein der Hölle. Wir aber bezeugen. Es ist nicht wahr. Er betet keine Gebeine an, keine Sackbündel in Kleidern, kein bemaltes Holz, keine bemalte Wand. Im Anfang war das Wort, und Luther spricht es nach. Werd ich gefragt, schweig ich. Das ordnet mein Herr der Fürst. Schutz und Bewahrung. Seine kurfürstlichen Gnaden erweise Martin Luther Gunst. Richten und retten sei das Tragwerk seiner erlaucht. Und wenn er wüsste, was der Augustiner unter Berufung auf Kirchenvater Augustinus predigte, nämlich den Schrecken der Gesetze gegen die Ketzer aufzufahren, wenn er dies Geschrei vernähme, dann entstünden Ungelegenheiten. Der Mönch ward von Gott beglaubigt, das Volk wollt's gläubig hören und Wunder des Heiligen berichten. Luther hätt schon im Mutterleib Psalmen gesungen. Wenn er heut weint, verlieren die Engel Flügelfedern. Ich kenn das verwilderte Volkstum. Es ist ihm die Ruhe genommen. Der Ketzer ist schuld. Ich bete, dass das alte Reich in ewiger Zeit fest und unerschütterlich bleibe. Ich lauf zum Junker Georgen im neuen Gemach. Er steht am Fensterloch, den Tierbalg hat er abgehängt. Er schaut gebannt hinaus auf Berge. Auf den Wink von ihm stell ich mich neben ihn und starr in die Richtung, in die er zeigt. Was siehst du? Sagt er. Land und Himmel. Nein, dort. Wie heißt der Berg? Hörselberg. Siehst du es? Schwaden steigen auf, sag ich. Eine bebende Rauchsäule, wispert er. Gewölk, das sich von der Erd emporhebt. Dunstnebel, Meister. Nein, ruft er, das macht der Erzwolf. Wer? Der Nachtseher, der Blut und Mark saugt. Du sprichst von deinem Lieblingsaffen, dem Teufel, sage ich. Es hat begonnen. Es endet, predigst du alle Tag, sag ich. Steht dir der Sinn nun nach Anfängen? Der Wolf kommt aus dem Holz, sagt er. Der Wolf geht in die Herde. Wer will ihn bannen? Du, Meister? Das ist nicht von dieser Welt. Dämon hat Macht erlangt. Ich erschaue seine Scheußlichkeit. Der im Junker Wams schwitzende Mönch erzählt, Satan weilt in grimmigen Ecken. Spießtief packt er Lügen in seinen Hals. Wer Satan nicht Sporen streuen sieht, ist ein Todding. Hoch und weit speit er Bluttat, Verhängnis, falsches Licht in der Farbe von jungem Gold, 1000 Ochsenfuhren voll. Satan, mit schuppiger Höllenborke versehen, mit geschwürigem Rachen, ist der Meister der Verzauberung. Er kommt über den Bauern, der seinem Weib in der Ackerfurche beiliegt. Er kommt über den Pfaff, der heilige Stücke vorzeigt und unübertrefflichen Ablass zuspricht. Der tobende Mönch ist nicht Lügenapostel noch falscher Christ. Es wird das Gottesreich nicht kommen, das er verkünden möchte. Er predigt, Gewalt ist von Gott, der Fürst ist unverrückbar. Der Stuhl des Antichrist soll aber bersten. Die Macht der Römlinge, der mächtigen Sauköpfe im goldenen Stall, wird zerfallen. Was lahmen wir, statt zu stürmen? Luther ist ein der Kirche Christi abgehauenes Glied, ein deutscher Stimmführer. Muss er alles unter seine Füße tun? Muss ich ihn verhimmeln? In den Ställen und Spinnstuben sprechen sie von der Neuerung. Frater Martinus lehrt Gottseligkeit. Wer muss auf seinem Buckel einen Eselsattel tragen, er oder ich? Ich glaub nicht meiner Kirch. Ich glaub nicht dem evangelischen Geist des Ketzers. Das Kind ist sündlos. Es brennt der Kerl, der es in die Hölle schickt. Bei Predigern kann sich zwischen Kelch und Lippen viel tun. Ich entsag mich dem Pfaffenwort.
Dessen bekenne ich mich schuldig. Ich habe gesündigt. Die Sünde zeig ich an. Ein Stierkalb mit glühenden Augen heulte mit gesenktem Kopf. Das war die Kündigung eines Todes. Es kam Feuer vom Himmel herab. Und ich sah Satan vor dem leeren Richtstuhl des Herrn harren. Er hielt das Spottzepter, den Rohrstab, mit dem die Kriegsknechte Jesus schlugen. Ich stellte mich neben ihn und wies auf den Thron und fragte, wird er wiederkommen? Satan sprach, niemals. Dessen bekenne ich mich schuldig. Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben. Matthäus 7, Vers 6. Der Teufel, verseuchter Meister der Lehre, hinausgestoßen, herabgeschleudert, am Tage, da der Heiland die Feinde verheert, reißt ihm der Jubel seinen Schlund auf. Mörder der heiligen Opfergaben, Zerfetzer des Tugendharnischs, Seelengrab. Was der unreine Schlechter berührt, erkaltet. Die Sünde ist sein Messer. Der dunkle Mönch schreibt von flammenhaarigen Dämonen mit vernähtem Mund. Sie entsteigen der Feuergrube, von Fratzenfüßlern aufgerichtet, jede Hinterbacke ein bärtiger Kindskopf. Eine ganze Sippe stürzt aus dem Rachenloch. Spuckende Spottgeburten, kopflose Götzen, die Finsternis streuen, speiende Larven, die verlaufen und erstarren zum Steiß eines bösen Tiers. Die Sünde ist sein Messer. Was bin ich versucht von vielen Stimmen, vom Geschrei, das mir nachts in den Ohren gellt? was bin ich zerschunden und vom Verkehrten gelockt. Dies darf kein rechter Christenmensch lesen. Ich verbiete es um seines Heils willen, denn der Geist, dem der Frevler verfiel, brütet. Dieser Geist wird's schaffen, dass das niedere Lumpenvolk zum Tier verkommt. Und es sind Behemoth, Leviathan und dies dritte Endzeittier, die gegen Christus schreiten. Ich bete für unsere entzündeten Seelen. Tag des Bartholomäus, des Sohnes des Furchenziehers. Martin Luther.
Wir erstarren. Es schreit der Mönch, als hätte ihn der Bolzen getroffen. Ein großes Schlagen und Stoßen. Wir hetzen ins Palas. Ich sehe noch einen Schmierschatten übers Traufgesims ziehen. Dann bricht der Kalkmörtel und die Dunkelheit wird in die Mauerspalte gesogen. Ich rück mit gezücktem Eisen durch den Stall, spring über die Stufen. Luther hält die Biblia in der Hand, von messigenen Eckbeschlag tropft Blut. »Wer ist wie Gott?« schreit er. »Gelobt sei der Herr in der Höhe! Er holt aus zum Schlag gegen uns, und da er uns erkennt, legt er das heilige Buch auf den Tisch.« »Was ist geschehen?« sage ich. »Satan griff an«, wispert er. »Draußen«, sage ich zum Hauptmann. »Hast du's auch gesehen, Herr?« »Verschmierter Nebelfetzen, der entwich«, sagt er leis. »Das war die falsche Schlange«, ruft der Mönch. »Trug«, sage ich. »Er wurde gestürzt, der große Drache. Weh aber euch, Land und Meer! Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn. Er weiß, dass ihm eine kurze Frist bleibt.« Die Offenbarung. Eritis sicut Deus. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 5. Was heißt das, Meister? Ihr werdet sein wie Gott. Einst ward er Morgenstern des Herrn, jetzt ist er Erzlügner worden. Ihr habt gepredigt? Ich griff zur Schrift und hieb in die Fratzenspalte. Und dann, Meister? Ich sprach das Gebet, das Heiland uns gelehrt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns unser täglich Brot immer da und vergib uns unsere Sünd, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.
Ich, Luther, bin angesteckt von Rabe und Schrei, Hund und Gebell, von Verfaulung und Bitternis. Am Trostbild Christi häng ich und will nicht lassen. In diesem Haus fand ich ein Unterkommen. Ich frag mich, wird's ein verdorbenes Jahr? Wozu bin ich beauftragt? Wünschte mir sehr, dass ich nach Jesaja 66,8 ausriefe. Wer hat solches je gesehen? Die Geheiligten schauen, sie erblicken den zernagten Grund und erfahren, der alte Feind muss sterben, der alte Mensch muss schwinden. Hure Babel wird verwandelt zu Neu-Jerusalem. Ich verwende viel Führungsfleiß darauf, dass mein armes Christvolk nicht zerfällt. Ich schaue in die Tiefen und erblicke, die Worte flecht ich schnurgrad und verreck an dieser Kraftprob. Man müsste mir den Narrenkolben in die Hand drücken und die Schandhaube aufsetzen. Ist's Trugspiel, nur Flirren und Gleißen, wenn ich mir Heilands Hilf erschreibe? Ich hack ab das kranke Glied vom Corpus Christianum. Bewegt's das Knechtsvolk, dass ich Posten fass in der Betstub, verheert am Heiligen, gebrannt am verheerend heiligen Wort, dass ich wund sitz die Hinterbacken? Unter der Wucht der Worte gingen sie nieder, früher Verleumder der Propheten. Wenn die falschen lehren, ist zur wahren Unterweisung die Biblia unkräftig. In unseren Tagen geht mir vieles verkehrt. Ich künd's mit Postille und Bekenntnisschrift, und doch beschreien sie mich, der Gehörnte liebt die Neuerung. Bruder Martin kratzt sich an den Sprossen, die ihm die Schläfen verwachsen. Dient ich dem bösen Lohnherrn, würd ich schallend lachen über den Spott. Ich glimm im Zwielicht, ich bin fast verloschen. Zwischen Gott und Satan gibt es keine Mittelmacht, der man anhängt, da man aus der mittleren Laune der Menschenmade schmeicheln mag. Mensch ist Made, Mensch ist mistig, Mensch ist beflecktes Hurenkind, eine Ungeburt. Eine Drecksapotheke trägt der alte Feind am Buckel. Er hat allerlei Gifte gerührt, dass wir Sünde bekommen, dass wir's Maul aufsperren und nicht zuklappen können. Er bläst uns in den Schlund und wir brennen und brechen. Das Böse in der Luft, in den Dämpfen, im Rauch, im widerlichen Dunst. Es giert nach Weihgeschenken. Es kommt als Schwarm von Fieberfliegen. Mir kommen die Todesschrecken der hiesigen Bauern zur Kenntnis. Mal wollen sie Tumult wider die Tyrannen, mal fürchten sie das nächstkünftige Endgericht, mal sprechen sie einen Pfaffen heilig, der viele Stunden auf Erbsen kniet, um Buße zu tun. Sie glauben, die Hexe wäscht im klaren Bach das Totenhemd des Mannes aus, der bald sterben wird. Ihre langen, eisernen Zitzen kratzen über die Kieselsteine am Grund. Sie hat den Mund mit der Kinnbinde verschlossen, und wenn sie sie aufschnürt, entreißt sie durch lästerlichen Lockruf dem Leib die Seele. In meinem Haus bete ich an das wahre Kreuz und nicht die Galgenbalken, von denen ich mir wünsche, dass die Welschen und Sippenfremden dran hangen sollen. Auf dem Schoß des Antichrist sitzt gottverlassenes Gezücht. Es wird sich uns entgegenstürzen. Es häutet sich noch und noch, bis es uns wie Brot eigener Belger scheint. Wir werden Dung sein für ihre fremde Welt auf unserem Boden. Ich wünschte, es wüchsen Krallen aus meinen Händen. Ich kratzte die Falschheit aus den Augen eines jeden Welschen ohne Wurzel. In der Hölle rosten die Nägel, die man aus Heilands Händen und Füßen zog. Mächtiger ist der hohe Gott. Und die Worte? Ich sann nach, und schön erschien's mir, wenn jeder im Heiland Geheiligte von sich sprechen könnte: gerecht, geschaut, gut. Es ist genug.
Evangelio, ein Luther-Roman. Oliver Nägele als Landsknecht Burkhardt und Wolfgang Pregler als Luther lasen aus dem neuen Roman von Feridun Saimoglu. Zuletzt die wichtigste Frage, die Gretchenfrage, Feridun Saimoglu. Wie haben Sie es mit der Religion?
Ich glaube an den schönen Gott. Ich glaube an das Gute. Ich mag all jene nicht, die dies Leben verhässlichen und sich dann ausweisen als Streiter Gottes. Sie sind mir ein Gräuel.
Ende des Monats sehen wir uns wieder beim großen Psalmenabend von Bayern 2 am 27. April 19.30 Uhr in der Matthäuskirche München. Arnold Stadler, Sibylle Levitscharow, Gila Lustiger, Said Uwe Kolbe und Sie, Feridun Saimoglu, lesen Ihre neuen Texte zu einem Psalm Ihrer Wahl. Warum haben Sie Psalm 93 gewählt?
Ich habe mich für den Psalm 93 entschieden. Der Herr ist König, weil hier von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist, weil von Wassern die Rede ist, von flutenden, brausenden Wassern. Und auch wenn sie für Macht und Mächtigkeit stehen, so gibt es einen Herrn und einen Herrscher, der mächtiger ist als das Meer, das brüllt wie ein Tier.
Danke nach Kiel.
Danke auch.
Evangelio erschien bei Kiepenheuer und Witsch. Regie der Sendung Eva Demmelhuber, Technik Cordula Wanschura, am Mikrofon Cornelia Zetsche. Wir hören uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder. Dann mit dem Spaziergänger von Aleppo, Niros Malek, der immer noch in Aleppo lebt. Radiotexte, das offene Buch, sonntags um 11. Bis dahin.